bei der neuen Predigtserie, bei der Sommerferien-Predigtserie Glauben und Denken. Ich habe ja gesagt, ihr kriegt auch noch die Kärtle dazu. Damit ihr einladen könnt. Unsere Sommerferien-Predigtserien sind eigentlich immer dazu gedacht, dass man auch besonders Leute einladen kann, die vielleicht mit dem Glauben noch nicht so viel am Hut haben oder die ein wenig skeptisch sind oder so. Und ich hatte den Eindruck, ich soll diesen Sommer über, wir sollen das Thema Glauben und Denken in Angriff nehmen, speziell gerade auch für die Leute, die je nachdem gerade aus dem in die Sommerferien kommen, aus dem Studium und die dann denken, na, jetzt kann ich mal ein wenig runterfahren. Wir fahren nicht runter, wir fahren hoch. Also es wird dann relativ, also ich hoffe, es ist für jeden was dabei und ich hoffe, dass ich auch das rüberbringen kann, worum es mir heute geht. Und ich hoffe irgendwie, dass auch meine Slides stimmen und die Überschriften auch. Irgendjemand hat gemeint, da wäre ein Fehler drin. Ich hoffe, es ist nicht so. In den letzten Tagen haben wir festgestellt, ja, es fühlt sich an, als ob sich das Klima verändern würde. Nun hat mir jemand ein Bild geschickt von 1975. Da hat es schon mal 40 Grad gehabt. Wahrscheinlich waren das nicht wesentlich kühler als jetzt die 40 Grad, die wir jetzt diese Woche hatten. Aber anyways, wollen wir mal nicht über den Klimawandel reden, ob er jetzt stattfindet oder nicht, sondern die Frage beschäftigt einen ja, wenn es einen gibt, wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und da geht es nicht ums Werweisen, sondern eigentlich um Fakten. Um wissenschaftliche Fakten. Um Fakten von Spezialisten, die sich damit befassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die haben. Deshalb brauchen wir die Wissenschaftler. Deshalb, die uns sagen, wie etwas funktioniert. Und wie man je nachdem, wenn etwas funktioniert oder nicht mehr funktioniert, wie man es dann irgendwie richten kann, oder? Und das war die große Errungenschaft der Renaissance, dass man sich wieder mit Wissenschaft beschäftigt hat. Dass man durch Wiederauffinden oder Wiederentdecken oder für sich Wiederentdecken von griechischen Schriften, Philosophen und Wissenschaftler, Mathematiker und so weiter, sich wieder mit Wissenschaft beschäftigt hat. Und daraus heraus wuchs dann die Zeit der Aufklärung. Nun, das Problem war, dass die Wissenschaften mit der Zeit eine Institution wurden, die im Gegensatz zur Kirche sich etabliert hat, beziehungsweise die für die Kirche zur Gefahr wurde. Und deshalb kam es dann eben zu dieser Spannung Glaube und Denken. Wie kann man das eine tun und das andere nicht lassen? Oder widersprechen die sich nicht irgendwie? Und deshalb ist heute das einleitende Thema Glaube versus, also gegen Denken oder im Gegensatz zum Denken. Denken hat ja mit Nachdenken, Überlegen, Erforschen, Ergründen, Hinterfragen zu tun. Und deshalb stellt man sich schon die Frage, kann man als aufgeklärter Mensch überhaupt noch glauben? Das beschäftigt viele Menschen, die sagen, also ich bin Wissenschaftler, ich bin rationaler Mensch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Glauben noch Sinn macht. Sind Glaube und Denken nicht im Gegensatz? Und wie schon angedeutet, kam dieser Gegensatz eher durch eine historische Entwicklung zustande, denn in der Frage selber, also in der Substanz selber. Denn die eigentliche Frage ist nicht, sind Glaube und Denken im Gegensatz, sondern die eigentliche Frage ist, unter welchen Voraussetzungen geschieht Denken? Will ich die Wahrheit finden? Egal, was die Konsequenzen sind. Und was ist der Ausgangspunkt dessen, der denken will? der forschen will. Was ist seine persönliche Ausgangssituation? Was meine ich mit diesen Fragen? Warum stelle ich diese Fragen? Für uns Christen ist zum Beispiel der Schöpfungs- und Sündenfallbericht nicht einfach nur ein Mythos. Es ist nicht einfach nur eine religiöse Erklärung für etwas, was ist oder sein mag oder sein könnte, sondern der Schöpfungs- und Sündenfallbericht ist im Prinzip Grundlage und Rahmen und Fundament unseres Denkens. Darauf fußt im Prinzip alles, was Christen denken oder nicht denken. Denn diese zwei Berichte zeigen den Zustand alles Geschaffenen. Sie erklären den Zustand von dir und mir, von dieser Welt. Sie zeigen erstens, es war ursprünglich alles gut. Aber durch den Sündenfall wurde es nicht mehr gut. Es wurde letztendlich die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Zweitens, als Folge davon ist die Einheit zwischen Gott und Mensch, die wir hier so schön dargestellt haben, diese Einheit ist zerrissen. Der Mensch ist jetzt letztendlich grundsätzlich auf entgegengesetztem Kurs zu Gott. Sei es bewusst oder unbewusst. Und ich würde sagen, ein Großteil der Menschen ist unbewusst entgegengesetzt Gottes Willen lebend. Er ist sich nicht im Klaren darüber, dass er das eigentlich tut. Und drittens, wir sehnen uns gleichzeitig, obwohl wir von Gott getrennt sind, wir sehnen uns nach Gott, den wir kaum mehr wahrnehmen, der nur noch eine schemenhafte Erinnerung ist. Aber wir sehnen uns nach Transzendenz. Wir sehnen uns nach dem Ewigen. Und die Religionen, die wir haben in dieser Welt, sind Ausdruck dieser Sehnsucht. Das ist nicht einfach nur ein Irrtum, sondern es ist im Prinzip der Ausdruck des Menschen, seiner Sehnsucht. Ich will wieder mit Gott in Verbindung kommen. Das, was verloren gegangen ist, will ich wieder haben. Das vierte, wie die Realität ist, ist aufgrund vom Sündenfall, ist folgendes. Unser Erkenntnisvermögen ist davon abhängig, welche Natur wir haben. Habe ich die alte, die gefallene Natur, ist mein Erkenntnisvermögen so. Und habe ich eine neue Natur, ist mein Erkenntnisvermögen so. Versteht ihr? Ich erwarte von einem wiedergeborenen Menschen, dass er ein anderes Erkenntnisvermögen hat als von einem nicht wiedergeborenen Menschen. Das sagt nichts darüber, ob dieser Mensch gut oder nicht gut ist. Überhaupt nicht, sondern es sagt etwas über seine innere Fähigkeit aus. Lässt sich diese Aussage irgendwie biblisch belegen? Ja. In Römer 1, 21 heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen, das heißt dem Nutzlosen, verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Der Mensch ist eben nicht erleuchtet, wenn er sich von Gott abwendet. Er ist in der Finsternis. Sein Herz ist verfinstert. Und es ist nicht nur ein moralisches Verfinstert, sondern es ist auch ein geistiges Verfinstertsein. Sie sind dem Nichtigen in ihren Gedanken verfallen, bedeutet so viel wie, dass sie dem trügerischen und bedeutungslosen Denken hingegeben wurden, ihre Überlegungen wertlos oder dumm wurden, sie nicht mehr in der Lage waren zu denken, so die Definition dieses Wortes von Friberg. Das ist nicht meine Definition, sondern von einem Wörterbuch. Nochmal. Sie sind dem trügerischen und bedeutungslosen Denken hingegeben. Ihre Überlegungen wurden wertlos oder dumm. Sie sind nicht mehr in der Lage zu denken. Das ist die Folge davon, dass der Mensch, obwohl er Gott kannte, Gott nicht geehrt und nicht gedankt hat, sich von ihm abgewandt hat. Dieses dem Nichtigen hingegeben fand seinen ultimativen, seinen letztendlichen Ausdruck in der Philosophie des Nihilismus. Das war die Konsequenz. Wenn es keinen Gott gibt, dann macht alles keinen Sinn. Dann ist die Existenz hier ohne Sinn. Was ich tue, ist ohne Sinn. Was ich nicht tue, ist ohne Sinn. Es ist völlig bedeutungslos. Und am Ende gehe ich ins Nichts. Das ist die Konsequenz von dem, was der Römerbrief sagt. Ein Vertreter vom Nihilismus war Nietzsche. Der fünfte Punkt von dieser Realität ist, Gott will, dass wir denken. Das ist Schöpfungsrealität. Gott will, dass du und ich denken. Er hat uns ein Gehirn gegeben zum Denken, nicht zum draußen an die Garderobe hängen und hier Gedanken und hirnlos reinzukommen, sich einfach nur berieseln zu lassen. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo es heißt, die Beröer, die waren edler als die anderen, die haben nachgeforscht, ob sich's also verhielte, was Paulus da erzählt. Ihr könnt nachher heimgehen, hört die Predigt nochmal an, schlagt die Bibelstellen nach, wenn ihr ein Wörterbuch habt oder irgendwie so ein Studienbibel, könnt ihr auch die griechischen Wörter noch nachschlagen. Ich lade euch ein, forscht nach, ob sich's also verhält. Gott will, dass wir denken. Woran sehen wir das, dass er will, dass wir denken? Woran wird als erstes erkennbar, dass Gott will, dass wir denken? Ja. Das Erste, was Gott tat, war Folgendes, nachdem Gott den Menschen gemacht hatte. Er brachte Tiere zu Menschen. 1. Mose 2,19, er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Was bedeutet das, dieser Text, in unserem Zusammenhang? Einfach, dass die frei waren, irgendwelche Namen zu vergeben, so wie man heute unsinnige Namen seinen Kindern gibt, die nichts sagen, aber irgendwie cool klingen. Damals ging es darum, dass erst letztendlich der Mensch seine erste wissenschaftliche Tätigkeit verrichtet hat. Es war eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit. Er musste beobachten. Er musste Kriterien festlegen. Er musste unterscheiden. Er musste kategorisieren. Und er musste benennen, weil benennen war nicht einfach nur bedeutungslos. Es hat immer etwas über das Wesen, über den Charakter, über die Funktion von etwas ausgesagt. Deshalb war es wichtig, dass der Mensch begreift, was er da vor sich hat. Das war eine wissenschaftliche Tätigkeit, die erste wissenschaftliche Tätigkeit, zu der Gott den Menschen herausgefordert hat. Und dabei lernte der Mensch seinen ersten logischen Schluss zu ziehen. Nämlich, alle Tiere kamen paarweise vor, mit einem binären Geschlecht, entweder männlich oder weiblich. Und er lernte auch eine Schlussfolgerung aus seiner Beobachtung zu ziehen. Nämlich die sind paarweise, mich gibt's nur einmal. Wo ist meine Entsprechung? Versteht ihr? Diese Schlussfolgerung ist nicht einfach. Wir sollten nicht denken, das ist ja logisch, dass er auf die Idee kommt. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, da war eher zufällig heute Morgen, habe ich gelesen, wenn jemand lernt, dass eine Schraube rechtsrum zugeht, bedeutet es nicht unbedingt, dass er den logischen Schluss zieht, dass er sie linksrum aufdrehen muss. Ist offensichtlich eine Beobachtung, die man machen kann. Dass ich feststelle, die sind zwar paarweise, bedeutet nicht logischerweise, notwendigerweise, dass ich auch schließe, und warum bin ich alleine? Das war eine intellektuelle Leistung. Kommen wir zum sechsten Punkt der Tatsachen aus dem Schöpfungsbericht. Wir sind als Abbild Gottes geschaffen. Deshalb ist Gott selbst mit wissenschaftlicher Arbeit beschäftigt. Der Geist Gottes, von ihm heißt es in 1. Korinther 2,10, uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Im Normalfall würde ich jetzt mehr bei den Tiefen Gottes mich aufhalten, das würde mich geistlich mehr faszinieren. Aber hier steht, dass der Geist alles erforscht. Der Geist Gottes erforscht bis zum heutigen Tag. Was die Konsequenzen sind, sagt das Wort Gottes nicht an der Stelle. Aber wenn Gott Gott ist, dann ist er ohne Grenzen. Wenn Gott Gott ist, dann ist sein Wesen grenzenlos, seine Fähigkeiten sind grenzenlos, seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Gott kommt nie an ein Ende in seinem Forschen. Und da er das Größte ist, was es gibt, ist er auch sein größtes Forschungsobjekt. Deshalb forscht Gott in sich selber. Das hört sich ein wenig schräg an, wie, ja, weiß Gott nicht alles? Ich habe mal so mir überlegt, ein Kind, also ohne, nur als Analogie, ein Kind lernt mit jedem Tag mehr über seine eigenen Fähigkeiten. Und je mehr es Fähigkeiten entwickelt, umso mehr lernt es diese gebrauchen und einzusetzen und forscht, was man mit diesen Fähigkeiten noch alles machen kann. Wenn Gott ewig ist, ohne Grenzen, dann hat Gott unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, auszuprobieren und zu forschen. Deshalb kommt Gott nie ans Ende mit seiner eigenen Forschungstätigkeit. Wenn Gott ein Forscher ist, dann sollen wir das auch sein. Gott hat diese Welt gemacht, dass wir uns darin und daran erfreuen. Dass wir Spaß haben an dieser Welt. Dass wir uns an den Tieren, an den Pflanzen, an allem, was da ist, erfreuen. Dass wir uns, was weiß ich nicht, stundenlang Tierdokus angucken, zum Beispiel. Oder selber hingehen und das eine oder andere beobachten. Im Psalm 111 ist etwas davon sichtbar, von diesem, was Gott eigentlich gerne hätte von uns. Groß sind die Taten Jahwes, sie werden erforscht von allen, die Lust an ihnen haben. Das ist keine Kritik. Wie könnt ihr meinen, das, was ich gemacht habe, untersuchen? Nein, er will's. Er will, dass wir es erforschen. Er will, dass wir uns dran freuen. Das Wort für erforscht beinhaltet das sorgfältige Suchen, um danach etwas zu wissen. Gott will, dass wir Wissen und Erkenntnis sammeln. Dass wir mehr wissen. Gottes Taten sollen erforscht und untersucht werden. Wozu steht auch in dem Psalm. Wir sollen letztlich über sein Tun staunen. Das lesen wir in Vers 10. Da heißt es, die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewiglich. Die Furcht Jahwes ist der Ausgangspunkt von aller Weisheit. Die Furcht Jahwes ist das Wesentliche, wenn es um Weisheit geht. Ohne die Furcht Jahwes bekommen wir letztendlich keine wirkliche Weisheit. Aus der Furcht Jahwes kommt gute Einsicht. Das bedeutet Klugheit, Verständnis. Einen ähnlichen Vers finden wir in Sprüche 1,7. Die Furcht Jahwes ist der Erkenntnisanfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Die Furcht Jahwes ist der Erkenntnisanfang. Ich werde nachher noch erklären, was diese einzelnen Begriffe bedeuten. Die Furcht Jahwes ist der Ausgangspunkt von Erkenntnis, Wissen, Wahrnehmung, Kompetenz erkennen, Verständnis, Weisheit. Sprüche 9,10, die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Das heißt, das Zentrum allen Forschens ist die Furcht Jahwes. In unseren Bibeln heißt es die Furcht des Herrn. Ich habe mal bewusst, dass die Furcht Jahwes es genannt, weil in manchen Bibeln kommt es so vor. Und eigentlich geht es ja um diesen Gott, dessen Name Jahwe ist. Es ist nicht irgendein Herr sowieso, sondern es ist Jahwe, der Gott der Bibel. Diesen Gott, den sollen wir fürchten. Und von dieser Furcht aus, da entsteht Weisheit. Deshalb ist die Furcht Jahwes Anfang der Weisheit. Die Furcht Jahwes führt zu guter Einsicht. Die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis und Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Wir haben hier vier Begriffe und ich will die kurz ein bisschen erklären oder Erklärungen vorlesen, weil ich fand das richtig gut, was das Theologische Wörterbuch dazu schreibt. Das Chochma, Weisheit, Theologische Wörterbuch, hebräische Weisheit war nicht theoretisch und spekulativ. Es war nicht irgendeine hohe Sophisterei. Sie war praktisch, um im täglichen Leben gelebt zu werden, basierend auf geoffenbarten Prinzipien von Recht und Unrecht. Das, so verstanden die Hebräer, Chochma, Weisheit. Oder wie sie im Griechischen heißt, die Sophia. Das Sachal, also die Erkenntnis oder Einsicht, Gute ist in Klammer, weil es nicht zu dem Begriff Sachal gehört, das wäre dann Tov, Sachal. Das Sachal bedeutet, es bezieht sich auf eine intelligente Kenntnis des Grundes. Dort geht es um die intelligente Kenntnis des Grundes. Es ist der Prozess des Denkens durch eine komplexe Anordnung von Gedanken, also mehrere Gedanken zusammen, ergeben dieses Sachal, die zu einem klugen Umgang und Gebrauch des guten, praktischen, gesunden Menschenverstandes führt. Also geht es um letztendlich, warum funktioniert etwas, wie funktioniert etwas, was kann ich damit machen. Ein weiteres Endergebnis ist die Betonung auf Erfolg, ja, dass am Ende etwas Sinnvolles bei rauskommt bei diesem Sachal. Yada beschreibt im Allgemeinen den Prozess, bei dem man Wissen durch Erfahrung mit Objekten und Umständen gewinnt. Also einfach das, was im Prinzip der Adam im Paradies gemacht hat, der hat die Tiere gesehen, die hat sie verglichen, kategorisiert etc. beobachtet und hat dann gesehen, okay, da sind Unterschiede, die Kriechen, die haben vier Füße, die haben zwei Füße, die fliegen, die sind im Wasser, wenn ich die rausziehe, dann machen die und sind dann weg. Da war ja da im Spiel. Ja. Und dann gibt es noch Bin, das ist auch so eine Wurzel, das ist ein Urteilsvermögen und ein Einsichtsvermögen, das sich im Gebrauch von Wissen zeigt. Also schlussendlich dann, was mache ich denn mit dem, was ich jetzt alles erfahren habe? Was ich mir erschlossen habe durch gedankliche Arbeit, was ich mir an Erfahrung gewonnen habe durch Beobachtung. Was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Das ist dann dieses Bin, Bina oder Tebuna. Was heißt es? Was ich bisher versucht habe darzustellen. Was etwas sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen viel war und viel Information, viel Begriffe. Was bedeutet es denn für uns praktisch? Praktisch heißt es, Gott hat nichts dagegen. Gott hat nichts dagegen, dass wir sein Handeln, seine Werke, seine Schöpfung, seine Natur, wie er was gemacht hat, dass wir das erforschen. Gott hat nichts dagegen. Er fürchtet sich nicht davor, dass wir etwas entdecken könnten. Wissenschaft ist nicht etwas, was dem christlichen Glauben, was dem Glauben an Gott widerspricht. Aber um sein Handeln wirklich erkennen zu können, brauchen wir die richtige Perspektive. Die Frage Schöpfung oder Evolution ist inzwischen nicht so sehr eine Frage der Wissenschaften. Es ist mehr eine Frage der Philosophie und des Glaubens. Was meine ich damit? Warum meine ich das? Wissenschaftliche Methoden und Prinzipien würden, und das ist meine feste Überzeugung, deshalb stehe ich hier mit breiter Brust hier, wissenschaftliche Methoden und Prinzipien würden letztendlich mehr der Schöpfungslehre als der Evolution Argumente liefern. Davon bin ich überzeugt. Spätestens im Zeitalter der Information, der Aufschlüsselung des genetischen Codes, der Vieldimensionalität des genetischen Codes, der ist vierdimensional, der genetische Code. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der ist nicht nur dreidimensional in den drei Richtungen des Raumes, sondern er funktioniert auch in Richtung der Zeit. Je nachdem, welcher Zeitabschnitt in diesem genetischen Code abgearbeitet worden ist, funktioniert er unterschiedlich. Das ist so komplex, das schreit förmlich nach einem Codewriter, nach einem Programmierer. Das funktioniert nicht ohne Intelligenz. Aber wenn man sich entschieden hat, dass es keinen Schöpfer geben kann, weil es ihn nicht geben darf, dann forscht man und handelt man so, als ob es keinen Schöpfer gibt. Und dann sind die Ergebnisse auch so, dass in diesen Ergebnissen kein Schöpfer vorkommt. Aber das hat dann nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Es ist religiös motivierte Wissenschaft. Wir sind der Wahrheit verpflichtet als Christen, eigentlich als Menschen und grundsätzlich, die Wissenschaft wäre es auch, aber das macht die Wissenschaft, wird halt gemacht von gefallenen Geschöpfen, deren Voraussetzung nicht immer dieselbe ist. Jesus spricht mehrfach von der Wahrheit. Wir haben es proklamiert, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt nicht nur, er ist die religiöse Wahrheit, wie man zum Vater kommt. Nein, er ist die Wahrheit aller Wahrheiten. Er ist die Verkörperung aller Wahrheiten. Versteht ihr? Heute haben wir das Problem, dass es nur noch, dass die Wahrheit, der Wahrheitsbegriff völlig aufgelöst ist und da wahr ist ja alles, was ich für wahr halte. Nein, Jesus spricht, ich bin die Wahrheit und ich ändere mich nicht. Es gibt absolute Wahrheiten, weil eine Person, die Person des Gottessohnes, diese Wahrheit in sich verkörpert. Unveränderbar. Jesus war ja auch der Hauptakteur bei der Schöpfung. Als Wahrheit gesprochen wurde, in sich Wahrheit in Naturgesetzen manifestiert hat. Die Naturgesetze sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Jesus hat sie durch sein Wort ins Dasein hineingesprochen. Und diese Wahrheit, die Bibel sagt es, die Welt wird erhalten oder gehalten durch die Kraft seines Wortes. Er hält sie bis zum heutigen Tag durch die Kraft seines Wortes. Durch diese Wahrheit, die er ist. Ich bin davon überzeugt, dass es in der Wissenschaft jeweils nur eine Wahrheit gibt. Auch wenn ich weiß, dass es Zeiten geben kann, wo es zu einem Thema unterschiedliche Wahrheiten geben kann. Also ein klassisches Beispiel, was manche von euch kennen, da hat man sich am Anfang des Jahrhunderts oder Ende des letzten Jahrhunderts und Ende des vorletzten hat man sich Gedanken gemacht, was das Licht wohl ist. Ist es eine Welle oder ist es ein Korpuskel? Da hat man sich ein Korpuskel ist ein Kügelchen, also ist es Welle oder Masse? Und da hat man sich wissenschaftlich debattierend drüber unterhalten. Schlussendlich hat die Forschung dann herausgekristallisiert, beides ist richtig. Es ist sowohl eine Welle wie auch ein Korpuskel. Materie, ein Element, was da von der Welle getrieben durch die Gegend saust. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Wissenschaft vorurteilsfrei, ideologisch und religiös unbelastet forschen würde, sie wesentlich mehr Wahrheiten und Ergebnisse hervorbringen würde, als sie es bisher tut. Weil sie nicht in ihrer Verirrung in tausend Richtungen untersuchen würde, nur um an der Wahrheit vorbeizukommen, um die Wahrheit irgendwie drum zu gehen. Ja, ich meine, wenn du halt den Berg, den du vor dir siehst, wenn du den umgehen, nicht besteigen willst, dann musst du ihn umgehen. Und je nachdem mit vielen Irrwegen. Ich bin davon überzeugt, dass nur derjenige, der zur Ehre Gottes forscht, tatsächlich in der Lage ist, die Wahrheit in ihrer Fülle und Umfänglichkeit zu sehen, weil er Gott in der Gleichung hat. Wenn ich Gott aus der Gleichung rausnehme, dann werde ich halt zu falschen Ergebnissen kommen. Im April war in den Zeitungen, in den Nachrichten zu vernehmen, was war da ein großes wissenschaftliches Ereignis im April? Kann sich noch jemand erinnern? Es war zum ersten Mal möglich, nicht nur eine Simulation, sondern tatsächlich ein Bild von einem schwarzen Loch zu fotografieren. Dazu hat man 8 Radioteleskope zusammengeschaltet im Verbund und die zusammen waren dann in der Lage, in einem relativ singulären Moment, also diese Möglichkeiten gibt es nicht oft, tatsächlich ein schwarzes Loch zu fotografieren, was eigentlich also rein physikalisch eigentlich gar nicht möglich ist. Man hat im Prinzip die Daten zu einem Bild geformt, die dieses Loch quasi darstellen. Weil eigentlich kann man ein schwarzes Loch nicht fotografieren, weil da verschwindet alles rein. Also kann man es gar nicht sehen. Aber man kann im Prinzip das drumherum sehen und dann lässt sich im Prinzip das andere auch sehen, darstellen. Nun, warum erzähle ich das? Der für das Projekt Verantwortliche war ein Mann namens Heino Falke. Er ist Professor für Astrophysik an der niederländischen Radboud-Universität in Nimwegen. Und in einem Spiegel-Interview wurde er gefragt in Bezug auf seinen Glauben. Und da heißt es, Sie sind gläubiger Christ und predigen sogar gelegentlich in der Kirche. Wie passt das mit Wissenschaft, mit dem Wissenschaftler Heino Falke zusammen? Wie kannst du das machen? Falke antwortet, es gibt zwischen Glaube und Wissenschaft mehr Parallelen, als man denken könnte. Beide suchen nach dem Grund von allem. Nur traut sich die Physik nicht, einen Schritt weiter zu gehen und die Frage nach Gott zu stellen. Ich glaube aber, dass der Mensch nicht nur aus Naturgesetzen besteht. Und in einem Interview mit dem christlichen Medienmagazin Pro sagt er, wenn ich Wissenschaft betreibe, ist das nichts, was von Gott losgelöst ist, sondern ich entdecke etwas über die Schöpfung selber. Und die erzählt auch etwas über den Schöpfer. Hier sehen wir ein Beispiel von jemandem, der tatsächlich als Christ auf dem höchsten Level wissenschaftlicher Arbeit tätig ist, Hand anlegt und sich nicht scheut, diese brutalen Fragen zu stellen. Wie sieht es da draußen aus? Und natürlich kommen dann weitere Fragen dazu. Wie verhält sich das eine mit dem anderen? Wird eine interessante Geschichte. Komme ich vielleicht bei dem Thema Schöpfung dazu? Ich weiß nicht, ich glaube, mache ich das Thema Schöpfung? Weiß gar nicht. Kann sein. Auf alle Fälle ist das, was der Heino Falke sagt, eigentlich in Römer 1, 19 so beschrieben. Da heißt es, das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und wie hat das offenbart? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. In dem Gemachten. Wenn wir Forschung betreiben, wenn wir uns dem tatsächlich verschreiben, die Wahrheit, egal was die Konsequenzen sind, finden zu wollen, wir werden letztendlich die Wahrheit von Gott finden. Wenn Gott Gott ist, wenn er diese Welt gemacht hat, dann werden wir Spuren von Gott finden. Gott ist nicht die Natur, versteht mich nicht falsch. Aber wir werden sein, wie er gedacht, wie er gehandelt, wie er was gemacht hat, was dahinter steckt. Wir werden erkennen, diese Welt ist gemacht nach Ordnungen, nach Prinzipien, nach Gesetzen, nach Gesetzmäßigkeiten, die gelten. Von denen diese Welt auch abhängig ist. Wenn wir Menschen wollten und könnten, dann würden wir in all der wissenschaftlichen Arbeit Gott erkennen. Wir würden seine Handschrift erkennen. Wir würden auch seine Ordnung erkennen. Selbst in der gefallenen Schöpfung würden wir sie noch erkennen. Denn auch die gefallene Schöpfung kann nur existieren, weil es Naturgesetze gibt. Und wir würden nicht auf den Gedanken kommen, dass nur, weil wir nun wissen, wie er was gemacht hat oder wie etwas aussieht oder wie etwas funktioniert, wir würden, wenn wir Gott sehen würden in dem Gemachten, wir würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, jetzt können wir es ohne dich. Es gibt ja diesen, ich kriege den Witz leider nicht mehr richtig zusammen, wo Gott und Mensch miteinander debattieren und sagen, und der Mensch sagt, Gott, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben einen genetischen Code und alles gemacht, einen Schlüssel, wir können jetzt auch Leben produzieren. Und dann sagt Gott, okay, und womit? Das, wo ihr mit experimentiert, das habe ich gemacht. Ich habe die Erde gemacht, ich habe die Elemente gemacht, ich habe die Materie gemacht, ich habe die Energie gemacht, ich habe alles gemacht. Womit wollt ihr es denn machen, wenn ihr es aus euch heraus machen wollt? Versteht ihr? Schwierig, sorry. Wir würden uns vielleicht auch die Frage stellen, wenn wir Gott in all dem erkennen würden, wir würden uns die Frage stellen, dürfen wir in Gottes Schöpfungswerk einfach so mir nichts, dir nichts drin rumwerkeln? Da eine Schraube drehen, dort eine Schraube drehen, das genetische Material verändern, das verändern, die aller möglichen Kreuzungen versuchen. Als Jesu Jünger lieben wir die Wahrheit, weil wir Jesus lieben. Wir brauchen uns nie vor der Wahrheit zu fürchten. Deshalb brauchen wir uns auch nicht vor ehrlicher Wissenschaft und ehrlicher wissenschaftlicher Arbeit und ehrlichem Denken fürchten. Wenn hier, ich weiß nicht, vielleicht ist noch hier jemand, der sagt, ich möchte Wissenschaftler werden und sich überlegt, aber als Christ kann ich das überhaupt machen? Falle ich da nicht vom Glauben ab? Nein, wenn wir der Bibel glauben, dass Gott alles gemacht hat und wenn wir ehrlich wissenschaftlich arbeiten, werden wir Gott finden und nicht irgendwie einen Abgott. Die Entscheidung, ob wir Gott in der Gleichung haben wollen, die treffen wir vorher. nicht danach. Dritter und letzter Punkt, wir sollen Gott festhalten in aller Erkenntnis. In Römer 1, 28 heißt es, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Einer sagt Gott, wir sollen Erkenntnis finden. Vorausgesetzt, wir fürchten ihn, dürfen wir Erkenntnis haben, so viel wir nur sammeln können. Andererseits ist Erkenntnis nutzlos ohne Gott. Wir brauchen den Glauben in der einen Hand und die Erkenntnis in der anderen Hand. Wir können Gott nicht loslassen. Wir müssen an ihm festhalten. Wir müssen uns, wenn wir wissenschaftlich arbeiten wollen, dann müssen wir an Gott festhalten und dann uns nach dem ausstrecken, was Gott uns zu erkennen gibt. In 1. Korinther 8, 1 heißt es, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und wie oft hat man das erlebt? Ich persönlich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich war so ein Typ. Ich kam aus der FETA, der heutigen STH in Rien. Ich kam da raus mit einer Einbildung, die einfach unglaublich war. Ich habe gedacht, ich weiß es. Ich habe wahrscheinlich schon vorher gedacht, ich weiß es. Ich bin der Checker. Ich weiß, wie es geht. Ich kann jetzt halbwegs die Sprachen und ich weiß, wie Kirchengeschichte und Theologiegeschichte und Religionsgeschichte und ich habe es jetzt drauf. Frag mich. Ich war so aufgeblasen, wahrscheinlich wie die meisten, die zum ersten Mal was von der Erkenntnisluft geschnuppert haben. Dieser Luft, wo die einem so um die Nase weht, wenn man in bestimmte Institutionen reingeht und dann da einem so der Vorhang aufgemacht hat. Das alles gibt es auch noch. Und man denkt, boah, wow, ist das, boah, und ich darf das wissen und ich werde das wissen und ich habe das Wissen. Und Erkenntnis ohne Liebe, Erkenntnis ohne die Liebe zu Gott, bläht auf. Wir meinen etwas zu wissen und koppeln uns ab von dem alle Weisheit, alle Erkenntnis, alle Einsicht und alles Verständnis kommt. Manchmal merkt man das, wenn zum Beispiel jemand eine Bibelschulausbildung macht oder gemacht hat. Ich habe es ja bei mir jetzt gerade dargestellt, wie das sich so auswirkt. Und die Gemeinde denkt, dem ist nichts mehr beizubringen. Der weiß es ja schon alles. Wahrscheinlich kann man das auch bei anderen Berufen erleben, wie meinetwegen duale Hochschule. Ja, da kommt der Studiosus, kommt gelegentlich mal in die Firma und lässt dann in seiner großzügigen Weise sein neu erworbenes Wissen den anderen Kollegen teilhaftig werden und die denken, ja, kommt er erst mal runter. Aber nee, er weiß es. So sind wir halt gestrickt. Das ist überall so. Selbst wahrscheinlich, wenn man eine Berufsausbildung macht und die neuesten Erkenntnisse von der Berufsschule mit nach Hause bringt und den alten Gesellen oder sogar dem Meister dann meint, das Neueste erzählen zu müssen, was der wahrscheinlich noch nie gehört hat. So sind wir. Manchmal ist einfach Erkenntnis ohne Liebe aufblähend. Der viel weiß, weiß, dass er viel zu wenig weiß und wird demütig. Der wenig weiß, weiß nicht genug, um zu wissen, wie viel er noch nicht weiß und wird hochmütig. Ich möchte euch alle ermutigen, und ich meine es ernst, und deshalb hockt ihr heute hier, hat euch Gott hierher gebracht. Ich möchte euch alle ermutigen, studiert, lernt, lest, forscht, denkt. Tut alles, was ihr könnt, um mehr zu wissen, mehr zu erkennen, mehr zu verstehen, mehr zu erfahren. Und werdet weise und demütig dabei und haltet in der Erkenntnis Gott fest. Lasst Gott nie los. Haltet euch an Gott fest, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr einen Film seht, wenn ihr irgendwas tut, um euch Wissen anzueignen, haltet an Gott fest und sagt, Gott, hilf mir, das zu beurteilen, was ich da höre, sehe, erlebe. Hilf mir. Ich will mehr lernen, ich will meinen Horizont erweitern, aber hilf mir, halte du mich fest. Ich will dich festhalten. Haltet fest, dass er immer noch Gott ist, wenn ihr ein bisschen was erkannt habt. Haltet fest, dass er immer noch der ist, der geschaffen hat, wo vorher nichts war. Wir Menschen können nur das verwenden, was da ist. Gott hat geschaffen, wo nichts war. Creatio ex nihilo, aus dem Nichts heraus. Haltet den fest, der allein durch seinen Befehl Welten ins Dasein rief. Das muss man sich mal geben. Gott sagt, es soll der Himmel voll sein, voll Sterne. Das war ein Satz. Und da sind Milliarden, Billionen, was weiß ich nicht, wie viele Sterne, Sonnen und Planeten um die rum. Schwarze Löcher, dunkle Materie, was immer da im Weltall draußen ist. Er hat es mit einem Satz gesagt, es werde und es war. Es ist dieser Gott, der in dir ein neues Leben schaffen kann, der sagen kann, es werde und es war. Es sollen die Nierensteine verschwinden. Und sie können verschwinden. Haltet diesen Gott fest. Dann seid ihr auf einem guten Weg. Weise, wissend, verständig, einsichtig, klug zu werden. Und wir brauchen viel Klugheit, Weisheit, Erkenntnis, Verständnis, Bildung, um der Gegenwart und der Zukunft zu begegnen. Amen.